Gewalt, Respektlosigkeit gegenüber Lehrern, Antisemitismus auf dem Schulhof und ein System, das sehenden Auges kollabiert, das sind die Schlagzeilen, die wir fast wöchentlich über deutsche Schulen lesen. Aber wie sieht die Realität hinter verschlossenen Klassenzimmertüren wirklich aus? Und was passiert, wenn man als Lehrkraft den Mund aufmacht? Darüber sprechen wir heute mit Birgit Ebel, langjährige Lehrerin an Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen. Sie bezeichnet sich selbst als linke, feministische Grüne und Menschenrechtsaktivistin. Aber weil sie Missstände an ihrer Brennpunktschule offen ansprach, wurde sie bedroht, ihr Auto wurde zerkratzt, sie stand sogar vor Gericht. Wir gehen heute mit ihr ins Detail darüber. Guten Tag, Frau Ebel.
Guten Tag.
Frau Ebel, Sie haben einen ungewöhnlichen Lebenslauf. Sie waren in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, Sie waren Geschäftsführerin der Grünen, bevor Sie dann in den Schuldienst gewechselt sind. Vielleicht zunächst, was hat Sie damals ursprünglich an die Schule gezogen?
Ja, eigentlich war das schon immer mein Traumberuf gewesen. Ich hatte in diese Richtung ja studiert, bin aber nach dem Studium oder während des Studiums ist mir dann das Interesse daran verloren gegangen. Und deswegen war ich dann Jahrzehnte, muss man sagen, in anderen Berufen und habe aber später durch sehr schulnahe Tätigkeiten, Sprachförderungs-, Netzwerkarbeit im Kontext mit Schulministerium Nordrhein-Westfalen, solche interkulturelle Projekte etc., bin ich wieder an die Schule rangeführt worden. Und dann wurde mir der Tipp gegeben, Schule, das wäre doch ideal, da würdest du mit deinen Ideen und Projekten, da würdest du doch sehr gut hinpassen. Und das war dann der Grund, dass ich Anfang der 2000er Jahre das überhaupt wieder für mich in Betracht zog. Und dann war der Weg Richtung Schule.
Und dann wurde es sehr schnell eher schwierig. Sie haben in verschiedenen Interviews, Artikeln den Alltag an Ihrer früheren Gesamtschule phasenweise als die absolute Hölle beschrieben. 80-90% der Schüler hatten einen Migrationshintergrund. Damit man da eine bessere Vorstellung hat der konkreten Ausgestaltung. Welche Erfahrungen mit Gewalt und Aggression haben Sie und Ihre Kolleginnen dort gemacht?
Also es war nicht nur an dieser Schule, es ist ja an verschiedenen Schulen gewesen, aber natürlich ist es eben an Brennpunktschulen und das sind ja die meisten Gesamtschulen, ist es besonders schwierig. Ich muss das auch eingrenzen auf diese Jahrgänge 5 bis 10. 11 bis 13 ist Oberstufe, da ist das Bild teilweise ganz anders, es ist auch ein bisschen eine andere Schülerschaft. Weil auch an Gesamtschulen sind das oft Schüler und Schülerinnen, die von einer anderen Schule rübergekommen sind und nur die Oberstufe absolvieren. Und es sind natürlich die vernünftigeren Schüler, die wirklich eine Lernorientierung haben. Und da findet man dieses gewaltorientierte Verhalten, um das es jetzt auch sicherlich gehen soll. Also das ist absolute Ausnahme. Gibt es schon mal, aber das ist Ausnahme. Ja, also wie wir das erlebt haben, ist, dass das vornehmlich so ab der Jahre 2014, 2015 sich dramatisch gesteigert hat. Das ist ja auch die Zeit der sogenannten Flüchtlingswelle, der zunächst verkündeten Willkommenskultur. Und da bekamen wir auch einfach mit, und ich speziell bekam mit, dass in der Stadt, in der ich 15 Jahre an der Brennpunktschule war, dass das eine absolute Salafistenhochburg im Raum Ostwestfalen-Lippe ist. War mir vorher nicht bekannt. Und da bekam ich natürlich sehr viel ab. Am 27. Januar 2014, ich weiß das noch auf den Tag genau, ist beispielsweise ein schulfremder Junge von 15 Jahren, der mit meiner Schule gar nichts zu tun hatte, plötzlich in meinem Unterricht aufgetaucht, hat so massiv gestört, herumgealbert, rumgelaufen, dass ich den Unterricht abbrechen musste. Abends habe ich gedacht, den finde ich doch sicherlich über die Accounts, die Facebook und sonst wie Accounts der anderen Schüler, die haben den doch bestimmt einbestellt. Und dann habe ich dann diesen Jungen entdeckt, der posierte dort mit Waffen, die täuschend echt aussahen, also wie Kalaschnikows, und hatte Verbindung zur islamistischen Szene. Und das ist jetzt 12 Jahre her und seit dem Tag hat mich dieses Thema Salafismus und auch Radikalisierung, islamistische Radikalisierung und die Rolle von Moscheen, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und stellte dann ja auch fest, dass junge Leute in diese Moscheen gehen, in eine arabische Moschee, dass dort Hassprediger auftreten. Also bundesweit bekannte Hassprediger sind dort in dieser Stadt aufgetreten. Und ihr Zielpublikum waren junge Leute. Und es wurde auch angeworben für die Ausreise in das IS-Terrorgebiet. Und ich toppe das jetzt noch insofern, wie ich dann sage, dass ein ehemaliger unserer Schüler, den habe ich aber nicht mehr erlebt, der IS-Terrorist Murat Demir war, der 2016 dann in Raqqa in Syrien umgekommen ist.
Über die Rolle des Einflusses von Moscheen werden wir gleich noch sprechen. Vielleicht bleiben wir noch kurz im Klassenzimmer. Weibliche Lehrkräfte scheinen es ja besonders schwer zu haben. Sie haben auch immer wieder von massiven sexualisierten Beschimpfungen und religiösen Provokationen, von einer extremen Respektlosigkeit gegenüber Frauen berichtet. Und wenn Sie nun Fehlverhalten sanktionieren wollten oder aufgrund von bestimmten Leistungen schlechte Noten vergaben, dann wurden ja oft die Rassismuskarte gezogen, auch von den Eltern. Das ist so ein Totschlagargument. Wie reagiert man als Lehrerin in so einem Moment, wenn dieser Vorwurf kommt?
Ja, das muss man also von sich weisen, und es sollte auch wirklich so sein, dass man keinen Rassismus von sich gegeben hat. Da ich selber von Jugendamt antirassistische Arbeit geleistet habe und, wie Sie eingangs gesagt haben, also auch eher politisch links sozialisiert bin, aber nicht stalinistisch links, also konnte ich das also vielfach bei den meisten Schülern ja auch zerstreuen. War in meinem Fall auch so, dass ich sehr viele kurdischstämmige Schüler, Schülerinnen hatte und sehr viele Jesiden, einige Aleviten, und die wissen auch, was Islamofaschismus, diesen Begriff möchte ich mal einführen, was Islamofaschismus bedeutet, und dass von dieser Seite ständig der Rassismusvorwurf kommt. Ja, also ich sehe das mittlerweile nicht mehr nur als so individuelle Rechtfertigung und Schuldabwehr, sondern das ist ein Angebot an alle möglichen Personen in diesem Staate, denen irgendetwas nicht passt, ihr Versagen, ihr Scheitern, ihre Probleme, die sie da haben, also mit dem Vorwurf des Rassismus abzuwehren. Ja, also Rassismus ist sozusagen die Keule, mit der man nicht nur Lehrkräfte treffen will, wenn sie eine berechtigt schlechte Note geben, wenn sie eine berechtigte Maßnahme aussprechen, wenn sie sagen, gib jetzt das Handy ab, hör auf, schalte die Musik ab, bleib nicht so lange auf Toilette während des Unterrichts und so weiter, wird das ja ganz schnell als rassistisch ausgewiesen. Und da reiten auch Eltern drauf herum. Und da würde ich sagen, da gibt es auch noch eine Zuspitzung. Ich habe das vor 2 Jahrzehnten etwa noch so erlebt, dass Eltern durchaus ansprechbar waren, wenn man Probleme mit den Kindern hatte oder wenn die Kinder Probleme mit der Schule hatten. Dann konnte man die einbestellen, dann konnte man mit denen reden, dann konnte man gemeinsam überlegen, wie kann es weitergehen, dass sie zur Schule kommen, dass sie die Sachen mitbringen, dass sie sich an Regeln halten, was ja klar ist. Das hat sich total geändert. Die Eltern treten ganz anders auf. Die Eltern treten nach meiner Erfahrung auf wie Komplizen, und wir stehen am Pranger. Also wir als Lehrkräfte stehen am Pranger. Und wir sollen dann alles verschuldet haben.
Diese Rassismuskeule, wie Sie es bezeichnen, die wird ja auch zum Teil behördlich gestützt. 2019 haben Sie einen Strafbefehl erhalten wegen übler Nachrede. Sie hatten damals auf Facebook den Suizid einer 17-jährigen Schülerin thematisiert, die nach einem sexuellen Übergriff massiv gemobbt wurde. Sie werden also auch von der Justiz offensichtlich nicht geschützt. Wie gehen Sie damit um?
Dieser Fall war ganz besonders absurd, weil dieses Mädchen in der Stadt, in der ich unterrichtete, überhaupt nicht an meiner Schule war, und ich wusste auch gar nicht den Namen. Ich wusste nichts von der Familie, ich wusste aber, dass es diesen Fall gibt, und mein Anliegen, mich da einzumischen, war, weil sich das Mädchen offenkundig vor einen Zug geworfen hat, nachdem fast 14 Tage lang von diesem betrunkenen Mädchen von einer Silvesterfeier peinliche Fotos herumgesendet wurden unter allen Jugendlichen. Und ich befürchtete, dass meine Schüler, Schülerinnen, die dieses Mädchen offensichtlich wohl kannten, sich auch an dieser Straftat beteiligten. Nämlich Fotos eines wehrlosen Opfers von einer Silvesterparty mit sexuellen Übergriffen zu versenden und sogar diese Fotos noch weiter zu versenden, als das Mädchen sich schon längst vor den Zug geworfen hat. 2 Wochen danach habe ich das dann angesprochen, weil ich einfach dieses Cybermobbing und Victim Blaming, also Beschämen des Opfers, das stoppen wollte. Das war mein Anliegen. Dann wurde das komplett rumgedreht. Dann wurde so getan, als hätte ich das erfunden. Ich wurde angezeigt. 8 Monate später bekam ich plötzlich diesen Strafbefehl. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich hatte keinen Namen genannt. Ich hatte ja nicht mal den Namen gewusst. Der Fall stimmt aber. Und ich kann nochmal bezeugen, dass es richtig ist. Ich habe mir einen Rechtsanwalt genommen, Akteneinsicht genommen und habe festgestellt, dass diese Familie, die Verwandtschaft, dass das türkische graue Wölfe sind, total reaktionär. Und das Mädchen war offensichtlich sehr feier- und partyfreudig, hat nicht gebetet, trug kein Kopftuch, war gepierst, tätowiert und so weiter. Also da knallte etwas aufeinander. Und ich war die einzige Stimme, die dem Mädchen beigestanden hat und gesagt hat, wie schlimm, wie schrecklich das ist. Und dann wurde das aber so verdreht, dass ich anschließend gejagt wurde regelrecht. Ich habe mir sofort einen Anwalt genommen, als ich 5.000 Euro Strafgeld zahlen sollte wegen angeblicher übler Nachrede. Ich meine, es war nichts erfunden, es war ja alles richtig. Und dann ist das auch noch groß in die Presse gekommen, ohne dass ich vorher befragt wurde. Und dann war das eine Situation, die würde ich jetzt im Nachhinein als so gefährlich bezeichnen, dass es sozusagen an die Situation des französischen Lehrers Samuel Paty erinnert, der durch Gerüchte im Netz von einem tschetschenischen Islamisten enthauptet worden ist, 2020.
Sie leisten auch Grundlagenarbeit. Sie haben es erwähnt, Sie haben eine ehrenamtliche Initiative gegründet, Extrem dagegen heißt die, um Jugendliche vor salafistischer Agitation zu schützen. Wie sieht diese Arbeit in der Praxis aus? Wie macht man das?
Also im September 2014 habe ich dann mit 5 weiteren Personen außerhalb der Schule eine Empowerment- und Präventionsinitiative mit dem Namen Extrem dagegen gegründet. Dort waren junge Leute, Jugendliche, die meisten waren migrantisch aktiv und wir sind, glaube ich, auf 50 Bühnen gewesen. Wir sind überall aufgetreten. Wir sind sofort bekannt geworden. Ich selbst war 100-mal in der Presse. Vielfach waren die Jugendlichen dabei. Ich bin 40-mal im Fernsehen gewesen. Wir waren nach Florida eingeladen von einem Sponsor. Ich bin mit Extrem dagegen in Kairo aufgetreten, dem Deutschen Goethe-Institut. Also das soll zeigen, also dass das wirklich erfolgreich ist. Und die Jugendlichen sind so daran gewachsen. Die waren so stolz, dass sie selber an einer Aufklärungsarbeit gegen jegliche Form von Extremismus mitwirken konnten und Islamismus, den sie ja bestens kannten. Das wäre meines Erachtens der richtige Weg. Das könnte in jeder Schule sein und da stattfinden oder auch außerhalb von Schulen. Und ich kann nur sagen, ich habe das alles ehrenamtlich gemacht. Ich habe dafür kein Geld von Demokratie leben gebraucht. Überhaupt nicht. Es war einfach so möglich mit der Überzeugung und mit der Glaubwürdigkeit. Und die habe ich bei meinen ehemaligen Jugendlichen auch gehabt. Also in diesem Sinne könnte man wirklich arbeiten. Und jeder, der möchte, kann mich auch kontaktieren. Ich gebe gerne Auskunft.
Zum Schluss, Frau Hebel, Sie haben eine ganz konkrete Forderung, eine Obergrenze von maximal 35% Migrantenanteil pro Schule, um die Segregation und den Brennpunktstatus zu brechen. Alleine ist das ja wahrscheinlich nicht zu stemmen. Haben Sie irgendwelche politischen Verbündete oder wie reagiert die Politik auf eine solche Forderung?
Die Forderung habe ich ja nicht erfunden. Die Forderung oder diese Zahl hat auch Ahmed Mansour, der bekannte Islamismusexperte, auch genannt. Von all diesen Dingen sprechen also eigentlich alle möglichen anerkannten Islamismusexperten. Die sprechen davon, es muss einfach eine Verteilung von migrantischen Schülern, Schülerinnen geben. Also das heißt auch eine Verteilung von Problemen. Es kann nicht sein, dass eine Schule, die sowieso schon als Brennpunktschule angesehen wird, wo Lehrkräfte fehlen, also weil solche Schulen sind natürlich wenig beliebt, wenn da so viele Probleme sind, wo Gewalt ist und so weiter, dass dann sich so dreht, dass letztendlich fast 100% migrantischer Kinder dort sind. Aber natürlich, wenn man von so etwas spricht, was ja eigentlich auch nur heißt, dass man ein gewisses Gleichgewicht zwischen Schulen herstellen will, dann wird man sofort als rassistisch bezeichnet. Ich muss dazu noch sagen, ich bin selber Mitglied in der kurdischen Gemeinde Deutschland. Da sind fortschrittliche Migranten drin, die mich auch total schätzen, die Aleviten oder auch Jesiden. Ich bin Mitglied in der Gesellschaft für bedrohte Völker. Ich finanziere selber seit über 10 Jahren irakische Flüchtlingskinder in einem Waisenhaus und dann von Rassismus zu sprechen, ist völlig absurd, da ich selbst ja total interkulturell aufgestellt bin.
Das sagt Birgit Ebel, langjährige Lehrerin, die sich trotz Anzeigen, Drohungen und politischem Gegenwind den Mund nicht verbieten lässt. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke auch und viele Grüße an die Hörer.